SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Das Oberlandesgericht Koblenz hat im weltweit ersten Prozess um syrische Staatsfolter sein Urteil gesprochen. Der Hauptangeklagte bekommt lebenslange Haft. Wir berichten und sprechen über das Verfahren. Außerdem, Russland zweifelt am Sinn weiterer Gespräche über den Ukraine-Konflikt und droht erneut mit militärischen Maßnahmen. Und wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus, fragen wir Peter Haug, den Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg. Los geht es heute aber in Koblenz. Es war der erste Prozess weltweit, in dem es um Staatsfolter in Syrien ging. Und heute hat das Oberlandesgericht in Koblenz nach mehr als 100 Verhandlungstagen sein Urteil gesprochen. Eine lebenslange Haftstrafe gegen den Syrer Anwar R., unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Christian Giese-Kessler fasst den Tag in Koblenz zusammen.
Schon früh morgens wird es voll vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Viele sind Betroffene, die große, eingerahmte Bilder ihrer vermissten Angehörigen bei sich tragen, wie die 20-jährige Deutsch-Syrerin Sama Mahmoud.
Das ist mein Onkel, Hayan Mahmoud, 2012 verhaftet und seitdem ist er gewaltsam verschwunden. Es gibt ja widersprüchliche Informationen über sein Schicksal, aber es gibt keine Garantie, dass er gestorben ist oder am Leben ist.
Um kurz nach 10 dann, als die ersten Infos aus dem Gerichtssaal nach draußen dringen und klar ist, lebenslange Haft, brechen viele direkt in Tränen aus. Andere jubeln oder fallen sich in die Arme.
Jetzt ein bisschen Gerechtigkeit von meinem Onkel für die Häftlinge. Hayan, ich habe dich jetzt mitgebracht. Hast du es gehört? Er hat lebenslange bekommen. Er wird nicht frei sein, genau wie du jetzt.
Wassim Bugdad, der syrische Künstler, ist eins der Opfer aus dem syrischen Foltergefängnis in Damaskus. Über die Tage und Wochen dort spricht er immer noch nicht gerne, musste es bei diesem Prozess aber für sich und andere tun.
Die Gefühle sind gemischt. Es gibt ein Gefühl von Erleichterung, weil diese Erfahrung und diese Erinnerung zu bewahren, um das in einem sinnvollen Kontext zu erzählen, das tut weh. Diese Erfahrung war schmerzhaft und traumatisierend. Aber als ich meine Aussagen gegeben zum Beispiel, das war eine Erleichterung.
Das Gericht heute hat nicht nur einfach das Verhalten von Anwar R. verurteilt, sondern auch das des ganzen Assad-Regimes. Zum ersten Mal wurde gerichtlich festgehalten, dass das, was in Syrien passiert, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Ein wichtiger Schritt, auch für die Zukunft. Ihren Onkel wird dieses Urteil nicht wieder zurückbringen. Da ist sich Sama Mahmoud sicher. Aber es wird anderen Syrerinnen und Syrern helfen.
Ich bin glücklich. Ich möchte Gerechtigkeit. Ich möchte keine Rache. Also das ist der erste Schritt für Gerechtigkeit. Das ist nur ein kleiner Schritt noch. Das kommt mit der Gerechtigkeit.
Schon nächste Woche gibt es einen neuen Prozess in Frankfurt gegen einen mutmaßlichen Folterarzt aus Syrien.
Das European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, hat in dem Prozess syrische Folterüberlebende unterstützt, die zum Teil auch als Nebenkläger aufgetreten sind. Wolfgang Kalek ist Gründer und Generalsekretär des ECCHR. Mit ihm spreche ich im SWR-Tagesgespräch über das Urteil. Herr Kalek, im Februar vergangenen Jahres wurde Eyad A. schon zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren verurteilt. Jetzt der Hauptangeklagte Anwar R. zu lebenslanger Haft. Dass das für Sie ein großer Erfolg ist, das steht wohl außer Frage. Aber warum war gerade dieser Prozess so wichtig für Sie?
Angesichts der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien ist natürlich ein Strafverfahren immer ein bisschen zu spät, ein Strafverfahren in Deutschland unzureichend. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, weil in diesen beiden Verfahren erstmals zwar über die Schuld von einzelnen Tätern, aber auch über das System der Staatsfolter in Syrien geurteilt wurde. Und deswegen können jetzt andere Prozesse in Deutschland, aber auch in Europa stattfinden und hoffentlich dann irgendwann mal in Zukunft auch Prozesse vor einem internationalen Tribunal oder in Syrien beziehungsweise in der Region. Also es ist ein guter Anfang.
Ja, da stellt sich die Frage, warum findet sowas vor einem deutschen Oberlandesgericht statt und warum gibt es kein internationales Strafgericht?
Ja, die Frage ist richtig. Wir haben auf der Welt leider viel zu viele Verbrechen dieser Art. Wir haben viel zu viele Regime, die auch nicht in der Lage sind, nicht ansatzweise in der Lage sind und willens sind, ihre eigenen Verbrechen aufzuarbeiten. Das wäre auch absurd, dieser Gedanke. Deswegen gibt es den Internationalen Strafgerichtshof seit 20 Jahren, seit 2002. Und der wäre eigentlich zuständig. Da haben wir aber die Vetomächte Russland und China, die aus vielen möglichen Gründen dagegen waren, dass der Fall von Syrien dort übernommen wird. Und dann bleibt eben als letzte Möglichkeit eben die Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip in dritten Staaten. Und das sind dann meistens die europäischen Staaten. Das ist nicht das Optimale, aber es ist besser als nichts. Und da können Sie halt auch mal die Folterüberlebenden fragen, von denen wir ja Hunderte in Deutschland leben haben. Und die sehen das schon auch als eine ganz wichtige Ausgangsbasis für weitere Aktivitäten an. Und ich meine, wenn dann vielleicht in 10 Jahren irgendwann mal ein Tribunal darüber urteilt, dann können die auf die Erkenntnisse und Dokumente und all das Wissen, was hier in Koblenz und anderswo hoffentlich angesammelt wurde, zurückgreifen.
Sie haben es jetzt schon gesagt, Sie rechnen damit, dass es weitere Prozesse geben wird. Aber ist das sinnvoll, ist das machbar, dass die deutsche Justiz jetzt syrisches Unrecht aufarbeitet? Na gut, sinnvoll ist es, aber ist es überhaupt machbar?
Naja, wissen Sie, natürlich kann man sich fragen, was Strafrecht zu leisten imstande ist. Was ich als Menschenrechtsanwalt problematisch finde, ist, dass ausgerechnet bei Menschheitsverbrechen diese Frage gestellt wird. Ist es denn sinnvoll, dass Jahr für Jahr Tausende von Menschen wegen Schwarzfahren in deutschen Gefängnissen landen? Warum stellen Sie diese Fragen nicht bei Terrorismusverfahren oder bei Drogenverfahren, die auch großenteils im Ausland stattfinden? Also da ist so ein bisschen so eine Missrelation. Ich denke, wenn man sich auf Strafrecht einlässt, dann muss man sich auf die schlimmste Staatskriminalität einlassen. Darin ist weder die Öffentlichkeit noch deutsche Gerichte besonders geübt. Und insofern ist Koblenz ein Anfang. Dass das zu spät unzureichend ist, dass wir hier auch über ein Versagen der internationalen politischen Gemeinschaft zu reden haben, das alles sei mal dahingestellt. Aber Koblenz hat gezeigt, es geht. Man kann solche Verfahren durchführen. Und man kann sie auch zu einem Ende bringen. Und das Ende ist nicht so unbefriedigend.
Das wollte ich gerade sagen. Aus Ihrer Sicht müsste das ja ganz gut sein. Nur die Frage ist, jetzt geht's ja in Syrien der Bürgerkrieg weiter. Wird das Urteil dort auch wirkliche Auswirkungen haben? Oder rechnen Sie damit, dass sich Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes davon beeindrucken lassen?
Naja, also das wird in Syrien schon wahrgenommen, was hier passiert. Sie müssen sich schon auch vorstellen, dass so ein System wie das syrische natürlich auf Macht baut, also auf objektiver Macht, aber auch natürlich aus dem Nimbus der Unberührbarkeit, dass die Leute Angst haben. Ja? Und dieser Nimbus von Unberührbarkeit, also wir dürfen machen, was wir wollen und wir werden nicht bestraft, der hat jetzt einen Kratzer bekommen. Und das ist wichtig auch für diejenigen, die betroffen sind von dieser Gewalt. Ja. Und das andere ist, natürlich ist es auch eine Botschaft. Es ist eine Botschaft an die Diplomaten. Also ihr verhandelt nicht einfach nur mit einem schlimmen Regime, das moralisch zu verurteilen ist, sondern ihr verhandelt mit Verbrechern. So, und ob lasst euch darauf ein oder nicht, ja, aber ihr müsst zur Kenntnis nehmen, dass es sich um Verbrecher handelt. So, das ist das eine. Und das andere ist, es ist auch eine Botschaft an diejenigen, die für europäische Migrationspolitik verantwortlich sind. Ja, weil die Menschen, die hier in Koblenz ausgesagt haben, die meisten sind auf welche Art auch immer aus Syrien geflüchtet oder aus anderen Regionen geflüchtet und mussten zum Teil sehr beschwerliche, wenn nicht gar lebensgefährliche Wege in Kauf nehmen, um sich hierher zu retten. Und dieses Urteil ist auch ein Signal daran, dass man eine humane Migrationspolitik etablieren muss in Europa. Und dass es nicht geht, dass Menschen, die der Folter entfliehen, sich mit kroatischen Schlägern an der Grenze oder in polnisch-russischen Wäldern mit der Kälte auseinandersetzen müssen.
Im SWR-Tagesgespräch Wolfgang Kalek, Gründer und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, das im Koblenzer Prozess syrische Folterüberlebende unterstützte, die zum Teil auch als Nebenkläger auftraten. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Woche der Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Während man bei uns betont, dass es ja schon ein Wert an sich sei, dass man miteinander spreche und Hoffnung hat, dass Moskau nur eine Drohkulisse für weitere Verhandlungen aufbaut, hat man in Moskau bereits eine negative Bilanz der bisherigen Gespräche gezogen und spricht nun weitere Drohungen aus. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
Erfolglos seien sie gewesen, die Gespräche in Genf und Brüssel, konstatierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittag. Bei fundamentalen Fragen herrsche weiter Uneinigkeit. Entscheidend für Moskau ist eine rechtlich verbindliche Garantie, dass es keine weitere NATO-Osterweiterung mehr gibt, dass also die Ukraine und auch Georgien nicht in die Allianz aufgenommen werden. Eine Forderung, die die USA und die NATO kategorisch zurückweisen. Die Allianz soll darüber hinaus auf Manöver und die Stationierung von Offensivwaffen in Osteuropa, Zentralasien und im Südkaukasus verzichten und sich auf Positionen von 1997 zurückziehen. All dies sei zwar offen angesprochen und schonungslos diskutiert worden, aber ohne, dass man sich angenähert habe, erklärte Vize-Außenminister Alexander Gruschko. Auch weil die NATO weiter mit zweierlei Maß messe, wenn es um Sicherheitsinteressen gehe. In den Augen der NATO existieren diese nur für die Mitglieder der Allianz. Die NATO hat nicht vor, die Interessen anderer zu berücksichtigen. Solange das aber so bleibe, erklärte der Genfer Verhandlungsführer Sergei Rjabkov, machten weitere Gespräche keinen Sinn. Dann müsse man über andere Maßnahmen reden. Ob es sich dabei auch um eine Stationierung von russischem Militär auf dem amerikanischen Kontinent, zum Beispiel auf Kuba oder in Venezuela, handeln könnte, ließ Rjabkov im Gespräch mit dem russischen Fernsehsender RTV offen. Eine solche Möglichkeit könne er weder bestätigen noch ausschließen. Trotz der Warnungen und Drohszenarien, die Tür für weitere Gespräche will offenbar auch in der russischen Führung noch niemand zuschlagen. Der Diplomatie müsse eine Chance gegeben werden, fordert auch Rjabkov. Immerhin wurden die Gespräche unisono als offen, ehrlich und hochprofessionell bewertet. Nicht alles, machte auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow klar, sei schlecht gewesen. Sowohl bei den ersten Konsultationen als auch gestern gab es ohne Zweifel positive Nuancen, die man als Plus bezeichnen kann. Ob der Kreml-Sprecher dabei die Wiedereröffnung der diplomatischen Vertretung von und bei der NATO im Sinn hatte oder Vorschläge der amerikanischen Seite, die Zahl der Manöver zu reduzieren oder sich auf einen Stopp bei der Stationierung von Angriffswaffen zu verständigen, blieb offen. Ich habe keinen Zweifel, dass es nicht am politischen Willen scheitern wird, die Verhandlungen fortzusetzen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, bei den prinzipiellen Fragen geht es nicht darum, Verhandlungen zu führen, nur um zu verhandeln. Es sollte ein konkretes Ergebnis, eine konkrete Antwort geben. Neue Sanktionsdrohungen von Seiten der USA, machte Peskow klar, seien in diesem Zusammenhang extrem kontraproduktiv.
Man darf gespannt sein, wie sich die EU dazu positioniert. Im Moment beraten die Außen- und Verteidigungsminister in Brest in der Bretagne. Zum Auftakt der Gespräche betonte die deutsche Außenministerin Baerbock, nur mit einem gemeinsamen Kurs gegenüber autokratisch geführten Staaten wie Russland könne Europa als politisches Schwergewicht auftreten. Nach Berlin. In der ersten Sitzungswoche des Jahres befasst sich der Bundestag mit jedem Ressort im Rahmen einer sogenannten verbundenen Debatte zur Politik der Bundesregierung. Neben der Diskussion über Wirtschaft und Klimaschutz, über die wir heute Mittag schon berichtet haben, ist die Gesundheitspolitik in der jetzigen Situation natürlich von herausragender Bedeutung. Unsere Korrespondentin Vera Wolfskämpf fasst die Debatte dazu zusammen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kennt nur ein Thema: Corona. Der sicherste und schnellste Weg aus der Pandemie sei die Impfpflicht für alle.
Wir beenden damit nicht nur die Opfer, die die vielen Pflichtbewussten erbringen. Wir beenden damit auch die Opfer, die unsere Kinder erbringen. Wir beenden damit vermeidbares Leid.
Gesetzesvorschläge für eine allgemeine Impfpflicht sollen aus den Reihen des Parlaments kommen. CDU und CSU kritisieren in der Debatte, dass es keinen Gesetzesentwurf aus dem Ministerium geben wird. Die Oppositionsfraktion wirft Lauterbach deshalb Tatenlosigkeit vor. Auch was den Mangel an PCR-Tests angeht, den der Corona-Krisenstab der Bundesregierung kommen sieht. Unionsfraktionsvize Sepp Müller befürchtet deshalb:
Wir werden am Wochenende die Quarantänezeiten verkürzen, richtigerweise gerade für die gebeutelten Gesundheitsbereich, richtigerweise auch für junge Familien, junge Väter und Mütter, die ihre Kinder freitesten lassen wollen, aber sie haben gar nicht die Möglichkeit.
Die Regierung hätte die Laborkapazitäten ausbauen müssen, klagt der CDU-Politiker und will auf Nachfrage keine Schuld beim CDU-Gesundheitsminister sehen, der noch bis November im Amt war. Die AfD redet zwar selbst hauptsächlich über Corona, möchte aber den Fokus lieber auf andere Krankheiten lenken, sagt der gesundheitspolitische Sprecher Martin Sichert. Und eigentlich soll es in der Debatte auch generell um die Gesundheitspolitik der kommenden Jahre gehen. Die Linke in der Opposition ist gespannt. Katrin Vogler.
Bessere medizinische Versorgung, mehr Prävention, mehr Inklusion und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, das ist alles überfällig und dabei werden wir Sie selbstverständlich unterstützen. Aber man muss schon noch mal die Frage stellen, wie wollen Sie das eigentlich finanzieren?
Lauterbach sagt zu alledem nichts. Seine SPD-Kollegin Heike Behrens aber betont, gute Pflege müsse gut bezahlt werden.
Das alles kostet viel Geld, aber das muss es uns wert sein. Es gibt tatsächlich noch etwas Schlimmeres als teure Pflege. Nämlich keine Pflege.
Und auch Grüne und FDP preisen die wichtigsten Ziele des Koalitionsvertrages an, wie eine bessere Versorgung für Schwangere oder psychisch kranke Menschen und die legale Abgabe von Cannabis. Für FDP-Politiker Andrew Ullmann dient das auch dem Gesundheitsschutz.
Die Qualität von legalen Drogen kann auch so überwacht werden. Es wird viel weniger verunreinigte Substanzen und Vergiftungen geben. Der Jugendschutz ist besser zu gewährleisten.
Alles Themen, die bei Karl Lauterbach für die kommenden 4 Jahre auf dem Tisch liegen. Doch den interessiert erstmal eine andere Zeitspanne, im 3. Jahr der Pandemie.
Wir müssen alles daran setzen, dass es kein 4. Jahr mit ähnlicher Bedrohung für unsere Gesellschaft mehr gibt.
Lauterbach verspricht, dafür werde die Bundesregierung alles Notwendige tun.
Aus Berlin der Bericht von Vera Wolfskämpf. Wie man Vertrauen schnell und gründlich vernichten kann, das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz gezeigt. Sie haben auf die Luca-Daten zugegriffen, um mögliche Zeugen für einen tödlichen Sturz zu finden. Das Versprechen, dass die Daten der Luca-App nur für die Nachverfolgung von Corona-Kontakten genutzt werden und wenn überhaupt, dann vielleicht bei Terror- oder Kapitalverbrechen von der Polizei darauf zugegriffen werde, dieses Versprechen wurde gebrochen. Heute hat sich der Rechtsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages mit dem Fall befasst. Armin Angeler aus unserer Landespolitikredaktion berichtet, was dazu gesagt wurde.
Also das Prüfverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ist noch nicht abgeschlossen, aber nach derzeitigem Stand stuft die Behörde die Nutzung von Kontaktdaten aus der Luca-App für polizeiliche Ermittlungen bei dem Fall in Mainz als unzulässig ein. Das sagte Justizminister Mertin im Rechtsausschuss des Landtags. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft habe kein Anfangsverdacht für ein Kapitalverbrechen wie etwa Mord vorgelegen, so Mertin. In Mainz werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Also die Ermittlungsbehörden haben in dem Fall fehlerhaft gehandelt. Das haben sie ja auch schon eingeräumt. Ob die Daten aus der Luca-App überhaupt für die Strafverfolgung verwendet werden dürfen, also in Ausnahmefällen wie Mordermittlungen, sei in dem Bundesgesetz aber nicht eindeutig geregelt. Rheinland-Pfalz erwägt deshalb eine Bundesratsinitiative. Um für ein bisschen mehr Klarheit zu sorgen, haben die beiden rheinland-pfälzischen Generalstaatsanwaltschaften jetzt die Staatsanwaltschaften angewiesen, Daten von der Luca-App nicht ohne richterlichen Beschluss anzufordern.
Ja, bleibt die Frage, ob die Luca-App in Rheinland-Pfalz noch eine Zukunft hat.
Also die Gesundheitsminister der Länder beraten am Montag über die Zukunft der Luca-App. In Rheinland-Pfalz war der Erfolg der Luca-App ja eher bescheiden. Seit April vergangenen Jahres konnten im Land nur 12 positive Corona-Fälle mit Hilfe der Luca-App aufgeklärt werden. 20 Gesundheitsämter im Land haben in den vergangenen 7 Monaten gerade mal 125 Kontaktpersonen ermittelt, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Und aufgrund dieser Datenlage ist nicht auszuschließen, dass Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz den Vertrag mit der Luca-App zum 31. März kündigen wird.
Informationen von Armin Angele aus unserer Landespolitikredaktion in Mainz. Die gesellschaftlichen Ansprüche an die Landwirtschaft wachsen. Regional und Bio ist immer mehr gefragt. Der Klimaschaden, den die Landwirtschaft verursacht, soll möglichst gering gehalten werden. Gleichzeitig sind Rohstoffe wie Düngemittel oder Kraftstoff knapp und teuer. Die Corona-Pandemie und die Situation auf dem Arbeitsmarkt führen teilweise zu erheblichen Engpässen und der Preisdruck durch die Discounter ist auch nicht weg. Peter Haug ist der baden-württembergische Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Herr Haug, morgen ist die Landwirtschaft Thema im Bundestag. Was erwarten Sie da vom neuen Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir?
Eigentlich große Erwartungen, weil ich der Überzeugung bin, wenn Cem Özdemir eine gute Agrarpolitik macht, dann dient es auch der Biodiversität und es dient auch dem Klimaschutz. Denn das muss ich ja nicht zwangsläufig ausschließen. Ernährung muss sein. Und weil Ernährung sein muss, gibt es die Agrarwirtschaft und die Landwirtschaft. Also die Frage ist nur, wie man sie betreibt. Und ich glaube, Cem Özdemir, der aus Baden-Württemberg kommt, wird sich die Strukturen bei uns sehr gut anschauen. Wir haben keine Probleme, was Massentierhaltung angeht. Wir haben keine Überproduktionen, sondern wir haben Kreislaufwirtschaft in allen tierhaltenden Betrieben. Also ich sage mal so, das Land, aus dem er stammt und das ich politisch vertrete, ist eigentlich vorbildlich in der Landwirtschaft. Und ich glaube, wenn man einfach dieses als Vorbild nimmt und als Beispiel nimmt, dann habe ich keine Sorge, dass der neue Landwirtschaftsminister eine gute Politik macht.
Das Ziel, diese Betriebe zu bewahren, ist das denn umsetzbar? Haben diese Betriebe keine solch großen wirtschaftlichen Probleme wie die großen landwirtschaftlichen Betriebe beispielsweise in Niedersachsen?
Ja, das haben sie natürlich auch, weil dem Markt kann sich ja kein Betrieb entziehen. Also das eine ist ja bei allem Unken über die zu Recht oder zu Unrecht gewährten, je nach Standpunkt, öffentlichen Förderungen, ist es trotzdem so, das Löweneinkommen entzieht ein Landwirt über die Marktpreise, also über das, was er erwirtschaftet. Und die Marktpreise sind halt hochvolatil. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, da muss ich neben der Landwirtschaft, muss ich ja der Ernährungswirtschaft, vor allem der Lebensmitteleinzelhandel darauf einstellen. Wer jetzt wie Aldi propagiert, nur noch deutsche Milch verkaufen zu wollen, für den muss aber auch klar sein, wer nur noch deutsche Milch will, der muss für deutsche Milch deutlich mehr Geld anlegen als auf dem internationalen Spotmarkt. Also wenn man Regionalität will und das auch vertritt, dann muss man auch als Lebensmittelhändler, und das sind ja die Vertreiber, bereit sein, dafür bessere Konditionen den Landwirten anzubieten, sowohl was die Preise angeht, wie auch was die Abnahmegarantien angeht.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, regional und bio, aber die Verbraucher wollen es auch günstig. Und die Bauern brauchen Verlässlichkeit und höhere Preise. Wie lässt sich all das zusammenbringen?
Ich glaube, das lässt sich schon sehr gut zusammenbringen, weil in der Vergangenheit haben die Verbraucher profitiert vom Degression, vom Größeneffekt in der Landwirtschaft. Also wir haben natürlich dadurch, dass die Betriebe größer geworden sind, deshalb ist es klar, da haben die Verbraucher davon profitiert, dass natürlich auch da es Mengeneffekte gibt. Diese Degressions- und Größeneffekte verlangsamen sich. Das ist vollkommen eindeutig. Und da muss der Verbraucher sich auch klar entscheiden, dass er dann halt etwas mehr braucht, etwas mehr aufwendet für Lebensmittel. Ich halte es aber nicht für problematisch, weil ich sage mal, im Durchschnitt geben wir 9% für die Ernährung. Das ist jetzt eine Frage der Prioritäten, die jeder selber setzt.
Welche landwirtschaftliche Betriebe haben denn Ihrer Meinung nach Zukunft und für welche wird es schwierig?
Also ich glaube, dass dieses Rezept einer kreislauforientierten Landwirtschaft ein Zukunftsrezept ist. Und auch wenn es jetzt im Augenblick beispielsweise im Schweinesektor schlecht aussieht, hat der Landwirt, der Schweine auch in der Zukunft hält, die aber tierwohlgerecht hält, der heute schon die höchsten Stufen dessen, was man als Kriterien das hat, erfüllt, der hat mit Sicherheit eine Zukunft. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und die Landwirte, die sich heute schon in eine hybride Form begeben, also die im zwar konventionell bleiben, aber Elemente des Biolandbaus wieder entdecken oder neu entdecken, die haben mit Sicherheit auch eine Zukunft. Und die müssen nicht zwangsläufig nur Bio machen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Landwirte, die jetzt umstellen wollen, dass die auch eine Zukunft haben. Die werden wir mit Sicherheit auch weiter unterstützen. Am Ende ist halt wichtig, und das machen die Landwirte derzeit noch so, dass sie diversifizieren, dass sie halt auf mehreren Standbeinen stehen. Und das ist nicht die schiere Feldergröße, da können wir mit Sachsen-Anhalt und Niedersachsen nicht mithalten. Es ist nicht die schiere Ackergröße, sondern es ist die Qualität, die am Ende zählt.
Peter Haug, der baden-württembergische Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Und das war die Politik mit Ralf Hecht am Mikrofon.